Willkommen bei Maven Talks, dem Podcast rund um Influencer-Marketing. Ich bin Alina Heiner und spreche mit Menschen, die Creator Economy prägen. Strategisch, kreativ, aber manchmal auch kritisch. Hier geht es um das, was hinter Kampagnen, Kooperationen und KPIs steckt. Und um alles, was die Branche wirklich bewegt. Es kann sein, dass in der Folge ein paar Begriffe vorkommen, die dir nichts sagen, aber wir haben für jede Folge in den Shownotes alle Begriffe noch einmal erklärt und dort findest du auch alle weiteren Infos zu den Personen und den Themen, die wir besprechen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Maven Talks. Ich bin heute ein bisschen nervös, weil das ist meine allererste Solo-Folge. Ich hoffe trotzdem, dass es irgendwie spannend wird, weil ich glaube, das ist ein bisschen anders, wenn man jemandem immer Fragen stellen kann und dann Input bekommt oder ob man einfach die ganze Zeit selber durchredet. Ich habe ja vorab in meiner Instagram-Story die Frage gestellt, worüber ich denn reden soll und habe da auch ein paar Fragen aus der Community beantwortet bekommen oder gestellt bekommen und die werde ich in dem Podcast auch beantworten. Aber ich habe mir gedacht, ich erzähle euch auch vorher so ein bisschen, woher ich eigentlich komme und warum ich seit jetzt 12 Jahren Influencer-Marketing mache, was mein Werdegang ist, was mein Background ist und wie es dazu gekommen ist, dass ich jetzt dieses Jahr, 2026, 10 Jahre selbstständig war. Eigentlich bin ich in das Ganze so ein bisschen reingerutscht. Ich habe in Berlin Mode- und Designmanagement studiert und war damals mit der Julia, die ist vielleicht ein paar von euch ein Begriff, J-Rox heißt sie auf Instagram und ist quasi schon ein alter Hase im Influencer-Business, war damals schon mit der Julia befreundet und in meinem Studium mussten wir 2 Pflichtpraktika machen und ich habe gerade Pflichtpraktikum gesucht und die Julia hat das irgendwie mitbekommen und die hatte damals mit der Louise Lyon einen gemeinsamen Blog, damals noch, Our Clean Journey. Weiß nicht, wer sich von euch noch an die Blogzeit erinnern kann, wo das wirklich so das stärkste Medium eigentlich war. Das war eine Zeit, wo Facebook noch ein total starker Kanal war, wo Instagram eher so mit 100 Followern war man schon richtig gut dabei. Da hat man noch die Fotos mit den ganzen Instagram-Filtern gepostet. Da gab es keine Stories, keine Videos, keine Karussellposts, gar nichts. Alles viel unbearbeiteter. Und die Julia hat gesagt, mach doch das Praktikum bei uns. Die Julia hatte ihren eigenen Kanal, die Luise hatte ihren eigenen Kanal und dann hatten sie eben den gemeinsamen Kanal Our Clean Journey. Und ich habe dann gesagt, ich möchte mein Praktikum in der Modebranche machen. Ich möchte physisch in Berlin anwesend bleiben. Aber ich unterstütze euch so gerne geringfügig quasi auf Minijob-Basis bei eurem Content und habe dann damals angefangen, Facebook-Postings zu erstellen. Affiliate gab es damals schon, damit haben wir auch relativ viel gearbeitet. Damals mit Rewardsell, ich glaube, heute heißt es Like to Know It. Und dann ist es aber irgendwie relativ schnell groß oder größer geworden. Und so ist es dann gekommen, dass ich das Management von der Julia, von der Luisa und von dem gemeinsamen Blog oder gemeinsamen Projekt Our Clean Journey übernommen habe. Im Rahmen von Our Clean Journey hat die Julia mit der Luisa ein Kochbuch geschrieben und da ist dann die Sophie dazu gekommen, Sophie Hartz auf Instagram. Und dann war mein Studium in absehbarer Zeit fertig und die Julia hat gesagt, komm doch nach Wien zurück und wir gründen eine Social Media Agentur. Und ich wollte weder zurück nach Wien, noch wollte ich selbstständig sein. Ich komme aus keiner Familie, wo irgendjemand selbstständig ist. Aber ich hatte auch keine Idee, was ich jetzt wirklich machen will unmittelbar. Ich hatte kein Jobangebot am Tisch liegen und habe mir gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal und mehr als, dass ich mich in einem Jahr bewerbe und das Projekt abschließe, kann eigentlich nicht passieren und bin dann nach Wien zurückgezogen und kannte die Sophie gar nicht, bevor wir eigentlich beschlossen haben, diese Agentur zu gründen. Ich kann mich erinnern, ich bin nach Wien geflogen für den Book Launch von dem Our Clean Journey Kochbuch und die Sophie und ich wussten quasi schon, dass wir gründen werden miteinander und haben uns aber dort das erste Mal kennengelernt und haben dann im Endeffekt zu dritt die Julia, die Sophie und ich gegründet. Damals haben wir noch so Social geheißen und dann ist nach, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, nach 2 Jahren würde ich sagen, die Egner dazu gekommen. Dann waren wir eine Zeit lang zu viert, hatten unser erstes Büro in einem Friseursalon im ersten Bezirk, auch ein bisschen random, aber ich glaube, wir haben einfach gesagt, wir sind irgendwie eine Kreativagentur, da darf man das. Dann haben sich aber irgendwann die Wege alle getrennt, die Julia hat Babetown gemacht, ich habe dann irgendwann unter Anführungszeichen umgegründet auf Maven, habe mich aber inhaltlich auf dieselben Themen fokussiert. Und das mache ich jetzt eben schon seit 10 Jahren selbstständig. Maven gibt es jetzt, glaube ich, seit 8 Jahren unter dem Namen oder seit 7 Jahren unter dem Namen. Habe eigentlich die ganze Zeit Influencer Management von Tag 1 gemacht und ich glaube, mit SoSo Social waren wir auch eine der ersten Agenturen, die Influencer Management und Influencer Marketing in Österreich in der Art und Weise angeboten haben. Und das, glaube ich, hat uns einfach schon geholfen, weil wir den Markt auch von Anfang an in Österreich kennen, weil wir ihn auch von beiden Seiten kennenlernen durften, dadurch, dass wir Creatorinnen im Team hatten, aber eben auch diese Agenturperspektive hatten. Und das mache ich in Wahrheit bis heute. Ganz viel Influencer-Management, aber auch projektbasiert Influencer-Kooperationen für Unternehmen, wo ich nicht notwendigerweise die Influencerinnen einbuche, die ich unter Vertrag habe, sondern die zur Zielgruppe passen. Und ein bisschen Social-Media-Marketing machen wir auch für ein paar Unternehmen. Das bedeutet aber auch, dass ich eigentlich nie angestellt war oder nie länger als 2 Monate, 3 Monate im Stück angestellt war. Und ich glaube, ich muss schon zugeben, dass mir manchmal vielleicht so ein bisschen fehlt, dass ich nicht richtig Strukturen oder Projekte, Prozesse gelernt habe, wie es manche Unternehmen machen. Ich habe mir das halt alles irgendwie selber beigebracht und habe Workflows gefunden, die für mich und unser Team funktionieren, die sich natürlich auch mit der Zeit verändert haben. Aber ich glaube, so ein Learning oder wenn ich mir was wünschen dürfte, glaube ich, wäre es schon cool gewesen, so ein bisschen Erfahrung aus einer bereits bestehenden Struktur mitnehmen zu können. Gleichzeitig ist es so ein bisschen Hätte-Hätte-Fahrradkette. Ich hätte mich wahrscheinlich aus einem Angestelltenverhältnis raus nie getraut zu gründen, weil ich schon sagen muss, ich habe mich halt aus dem Studium raus selbstständig gemacht und da hatte ich einfach grundsätzlich viel weniger Fixkosten, viel weniger Verantwortung. Vielleicht auch noch ein bisschen diesen Leichtsinn, ja, probieren wir es halt einmal und wenn es nicht funktioniert, suche ich mir einen Angestelltenjob. Und ich weiß einfach nicht, ob ich diesen Schritt gegangen wäre, wenn ich dann schon mal angestellt gewesen wäre. Und deswegen ist alles schon so gut, wie es gekommen ist. Ich kenne es nicht anders und ich liebe es und möchte es auch gar nicht anders. Aber das ist, glaube ich, schon so eine der Sachen, wo ich sagen muss, das merke ich manchmal, dass ich einfach von gewissen Prozessen weniger Ahnung habe, weil ich mir halt alles irgendwie selbst beibringen oder selbst für mich gestalten musste. Wenn ich jetzt so zurückdenke in die Zeit, in der wir begonnen haben, damals, wenn ich den Podcast damals gemacht hätte, hätte ich sicher gesagt, Influencer-Marketing ist total gut für Fashion-Beauty-Produkte. Wir haben damals ganz viele Tutorials beispielsweise gemacht, ganz viel Fashion-Posts. Aber ich hätte nie gedacht, dass wir mal mit Versicherungen arbeiten, Banken arbeiten, der Bestattung tatsächlich jetzt arbeiten, auch schon eine Zeit lang. Das waren damals Unternehmen oder Produkte, wo, glaube ich, niemand gedacht hätte, dass Influencer-Marketing dort mal hingeht. Wir haben schon in der Zeit, in der das begonnen hat, also vor 12 Jahren, auch Geld damit verdient und teilweise auch sehr gutes Geld damit verdient. Also es war nicht so, dass das damals eine total unterbezahlte Branche war. Wobei ich auch dazu sagen muss, ich war eben am Anfang in Deutschland, dort hat quasi meine Karriere gestartet und ich finde auch heute ist uns Deutschland noch so ein bisschen voraus. Wir sind in Österreich, glaube ich, nicht gern die Ersten, das sage ich immer wieder. Und es gibt heute noch Unternehmen, die in Österreich gerade erst verstehen, dass Influencer-Marketing gekommen ist, um zu bleiben und dass es schon ein ernstzunehmender Marketingkanal ist und man das vielleicht mal andenken sollte. Aber damals hat Influencer-Marketing grundsätzlich natürlich anders funktioniert. Damals hat es gereicht, sage ich jetzt mal blöd gesagt, den Lippenstift in die Kamera zu halten und zu sagen, der ist cool, kauft's den. Das ist heute einfach nicht mehr so, aber dafür haben wir einfach heute eine ganz andere Bandbreite an Unternehmen und Produkten und Dienstleistungen, mit denen wir arbeiten und arbeiten können. Und das hat sich schon auf jeden Fall verändert und natürlich auch der Fokus auf die Kanäle. Also damals gab es kein TikTok, da war eben Instagram ein Kanal, der mit 100 FollowerInnen oder 500 FollowerInnen schon gut war. Ist er natürlich auch relativ schnell gewachsen, aber damals war eben der Blog noch ganz stark und heute bei den Creatorinnen, die ich im Management habe, haben zwar ein paar theoretisch eine Website oder einen Blog, da passiert aber relativ wenig. Ich sage nicht, dass es die noch gibt, von denen gibt es natürlich noch viele. Ich kann nur von meinen aktuellen Creatorinnen sprechen und bei uns ist der Fokus auf jeden Fall auf TikTok, Instagram und YouTube ein bisschen noch. Instagram sicher als stärkster Kanal und das hat sich auf jeden Fall einfach verändert im Vergleich zu vor 12 Jahren. Und dass es aber so groß wird, dass ich vielleicht in 10 Jahren damit noch selbstständig bin, ich glaube, die Frage habe ich mir damals gar nicht gestellt, sondern es war für mich so ein, ich mache das, solange es funktioniert und wenn es irgendwann nicht mehr funktioniert, dann suche ich mir was anderes. Aber ich glaube, dass wir uns damals alle nicht hätten erträumen können, was für Ausmaße das annimmt, wo wir irgendwann alle sind, wie professionalisiert die ganze Branche ist, wie mächtig das eigentlich alles noch sein kann. Ich glaube, das war damals noch nicht ganz so absehbar. Aber es war eine coole Zeit, weil damals waren halt Events noch total neu und Reisen und diese ganzen Geschichten. Wir haben damals mit der Luisa im ersten Jahr den Madonna Blogger Award gewonnen. Da wurden wir nach Wien eingeflogen, da hat sie gewonnen. Und das waren einfach schon coole Erfahrungen, die ich auch einfach wirklich nicht missen möchte. Eine Frage, die ich bekommen habe aus der Community ist, was Leute denken, was ich beruflich mache und was ich tatsächlich beruflich mache. Ich glaube, dass mein Job oft viel kreativer klingt, als er ist. Und am Ende des Tages ist er eine, glaube ich, ganz typische Bürotätigkeit. Also im Management läuft das ja grundsätzlich so ab, dass die Anfragen zu mir kommen für eine bestimmte Creatorin und ich per Mail die kompletten Verhandlungen mache oder teilweise natürlich auch telefonisch, aber grundsätzlich sitze ich total viel am Computer und schreibe E-Mails. Die Anfrage kommt quasi zu mir. Ich sage entweder gleich ab in Absprache mit der Creatorin oder gehe in Verhandlungen. Da geht es dann darum, dass man Mediakits durchschickt. In einem Mediakit sind im besten Fall ein bisschen was über dich als Person drinnen oder über die Creatorin. Ein paar Zahlen. Wir machen es tatsächlich so, dass wir Screenshots von den Instagram- oder TikTok-Insights in einem Google Drive-Ordner abgelegt haben und den mitschicken. Und im Mediakit stehen dann die Preise drin. Kurz ein bisschen was zu den demografischen Daten. Da stehen drin Referenzprojekte oder Referenzkundinnen, mit denen wir schon gearbeitet haben. Da steht ein bisschen was zu den Themenschwerpunkten drinnen und das schicken wir dann an die Unternehmen aus. Und dann geht es in Wahrheit um die Preisverhandlungen, um die Timings, um die Freigaben. Von mir kriegt die Creatorin als Management alle Informationen zu der einzelnen Kampagne. Ich bekomme dann den Content bis zu einem ausgemachten Tag zur Freigabe, schickt den wieder der Kundin. Die Kundin sagt im besten Fall passt oder bitte das und das noch anpassen. Dann gibt es eben eine Feedback-Schleife und dann geht das auch an einem ausgemachten Tag online. Und danach bekommt die Kundin von mir die Insights und auch die Rechnung. Das heißt, eigentlich ist mein Job sehr viel mit Menschen sprechen und schreiben, ganz viele E-Mails machen, ein bisschen Brainstorming mit meinen Creatorinnen dann und wann, wobei ich sagen muss, dass ich mich strategisch eigentlich sehr selten in den Content einmische. Wir haben Quartalsupdates und da besprechen wir auch so ein bisschen, was sind aktuell die Stärken, was habe ich für Beobachtungen, interpretiere ein bisschen den Content, aber ich nehme es mir nicht heraus, wirklich zu sagen, mach das jetzt anders und der Content ist nicht gut, weil ich denke mir, die sind alle so gewachsen, wie sie gewachsen sind, weil sie wissen, was sie tun, weil sie wissen, wie ihre Communities funktionieren. Aber ich habe natürlich immer ein offenes Ohr, wenn sie mich fragen, hey, was haltest du von der Idee oder ich würde das so umsetzen, dann sage ich natürlich ja, nein, was ich mir dazu denke. Aber ich gebe quasi nicht vor, wie sie den Content gestalten müssen. Also diese kreative Freiheit liegt bei ihnen. Ich bin quasi der administrative Apparat dahinter, damit sie sich eben komplett auf die Content-Produktion konzentrieren können. Das ist so die Idee eines Managements. Und dafür geben sie dann einen Prozentsatz ihres Einkommens an mich ab. Auf Instagram sieht man natürlich, gerade bei Creatorinnen gilt ja das Gleiche, aber auch bei Managements auf die coolen Sachen. Man ist bei irgendeinem Event eingeladen, man fährt auf irgendeine Reise mit. Und das ist natürlich alles Teil des Jobs. Wobei ich auch sagen muss, jetzt nach so vielen Jahren in der Branche, auch Netzwerken ist manchmal anstrengend. Ich kann es gut und ich mache es grundsätzlich auch gerne, aber es wäre gelogen, wenn ich nicht zugeben würde, dass es schon Events gab, wo ich mir eigentlich gedacht habe, ich würde heute lieber auf der Couch liegen. Aber manchmal muss man halt zu Events gehen. Dafür gibt es auch ganz coole Events, auf die ich mich richtig freue, weil sie einfach wirklich schön sind, weil man mit anderen Managements, mit anderen Creatorinnen zusammenkommt, weil man sich mal wieder sieht. Aber das ist natürlich immer nur ein Highlight meines Alltags und nicht mein Alltagsjob und mein täglich Brot, sondern es ist tatsächlich viel am Computer sitzen, immer mal wieder Meetings, egal ob online oder offline, mit den Creatorinnen haben, mit den Marken sich auch ab und zu treffen, um da ein gutes Verhältnis aufrecht zu erhalten, Verhandlungen machen, Verträge erstellen, eben die Mails, manchmal auch ein bisschen Krisenmanagement. Wir hatten auch schon Fälle, wo eine Kooperation rausgegangen ist und kurz danach hat die Brand irgendwie ein bisschen einen Shitstorm bekommen. Dann geht es natürlich auch darum, dass wir uns zusammensetzen und sagen, wie reagieren wir als Team? Was machen wir mit dem Content? Was machen wir mit der weiteren Kooperation? Gerade wenn beispielsweise noch Content-Pieces offen sind und eigentlich vertraglich noch was rausgehen muss. Auch das ist Teil meines Jobs. Ich habe ja vorher schon gesagt, als Agentur mache ich einerseits Management, aber auch projektbasierte Kooperationen. Und im Management ist es quasi eben so, dass ich einzelne Personen betreue und eigentlich das Sprachrohr dieser Person bin und der administrative Apparat dieser Person. Und als Agentur für Unternehmen spreche ich quasi dann mehr für die Agentur und suche eben die Influencerinnen, die zur Zielgruppe passen. Da arbeite ich eben für das Unternehmen oder für die Marke und vermittle die CreatorInnen. Im Alltag, in dem, was ich quasi tue, unterscheidet sich das gar nicht so viel, nur dass ich eben die Seite bin, die anfragt und nicht die Seite, die angefragt wird, unter Anführungszeichen. Dann wurde außerdem gefragt, was so der größte Mythos über meinen Job ist. Ich glaube, einer der größten Mythen ist eben, dass es ein total kreativer Job ist, weil mein Job als Management ist sehr, sehr wenig kreativ und ich finde, auch als Creatorin hat man auch nur eine gewisse kreative Freiheit, zumindest bei Kooperationen. Im besten Fall, und da werde ich auch nicht müde, das immer wieder zu erwähnen, halte ich es in Briefings zumindest so, dass die so kurz wie möglich und so lang wie nötig sind und den Creatorinnen viel Freiraum geben. Wir kriegen aber schon auch Briefings, die sehr klar vorgeben, wie Content umgesetzt werden muss. Und da ist dann natürlich auch der kreative Freiraum ein bisschen eingeschränkt. Aber gerade als Management habe ich eigentlich eben total wenig kreative Freiheit und das ist aber auch gar nicht mein Job. Dann kam unter anderem die Anfrage, wie eigentlich so eine Kooperation ganz klassisch abläuft. Also bei uns ist es so, dass die Creatorinnen ihre E-Mails selber bekommen und an mich weiterleiten, entweder mit Absagen, das bedeutet einfach Absagen, oder einfach ohne Kommentar weitergeleitet, das bedeutet für mich immer, du kannst in Verhandlung gehen oder manchmal gibt es einen Zusatz, zum Beispiel, klingt spannend, aber in der Woche bin ich auf Urlaub oder bitte erst ab dem und dem Monat, quasi ein organisatorischer Zusatz, außer wenn die Unternehmen schon wissen, dass ich das Management mache, dann melden sie sich meistens direkt bei mir. Dann haben die oft schon eine grobe Idee oder wissen manchmal schon, welchen Umfang sie buchen wollen. Manchmal geht es aber wirklich nur darum, dass sie sagen, hey, wir würden voll gerne mit der Creatorin zusammenarbeiten. Kannst du uns einfach mal alle Details schicken? Und dann schicke ich eben diesen Google-Ordner raus, wo alle Insights drinnen liegen, meistens aus den letzten 7 bis 30 Tagen. Also, welche Zielgruppe haben wir erreicht? Wie alt sind die? Woher kommen die? Was ist die Geschlechteraufteilung? was ist die Reichweite von den einzelnen Content-Pieces, also Story, Posts, Reel, wie viel Link-Klicks haben die Stories, wie viel Reichweite und Aufrufe haben Reels und Beiträge. Das sind so Screenshots, die ich dann durchschicke oder die in diesem Ordner abgespeichert sind und dann eben zusätzlich das Media-Kit. Das daten wir eben auch immer wieder ab. Das wird jetzt nicht jeden Monat komplett geändert, weil sich die Zahlen meistens nicht so massiv ändern, aber wir daten es immer mal wieder ab, dass eben die Referenzen und die Themen und die Zahlen halbwegs aktuell sind. Dann schicke ich das an das Unternehmen und die melden sich dann und sagen im besten Fall, ja, wir wollen gerne mit euch arbeiten und sagen, sie möchten zum Beispiel 2 Reels und eine Story buchen oder einen größeren Umfang oder manchmal ist es auch nur eine Story und dann gehe ich in die Budgetverhandlungen parallel mit den Timings. Dann einigen wir uns quasi auf ein Budget und auch auf ein Timing. Dann werden parallel dazu die Verträge erstellt. Manchmal kriegen wir Verträge von den Unternehmen, manchmal schicken wir sie aber auch selber raus. Das kommt immer so ein bisschen eigentlich auf die Größe des Unternehmens in vielen Fällen an. Und so ein Vertrag ist oft sehr mühsam und oft sehr zeitintensiv, aber im Falle des Falles einfach immer gut zu haben. Und das ist auch so ein Appell, den ich mitnehmen kann, macht's das auf jeden Fall. So ein Vertrag ist einmal aufgesetzt, den kann man ja dann immer wieder anpassen mit quasi dem Umfang oder der Kundin oder den Konkurrenzgeschichten. Aber der muss nicht jedes Mal komplett neu geschrieben werden. Aber im Falle des Falles werdet ihr einfach so froh sein, einen Vertrag zu haben. Und theoretisch gilt ja in Österreich auch schon das gesprochene Wort als Vertrag. Nur wenn es dann hart auf hart kommt, steht halt Aussage gegen Aussage. Deswegen schaut trotzdem, dass ihr, selbst wenn ihr keinen Vertrag rausschickt, zumindest per Mail alles so gut wie möglich ausdefiniert habt. Dann bekommen wir von den Unternehmen das Briefing. Das bekommt dann die Creatorin auch von mir. Da haben wir einen geteilten Kalender, wir haben geteilte Google-Ordner und wir haben ein geteiltes Excel-Sheet, wo dann auch alle Informationen noch einmal drinstehen. Die wissen, bis zu welchem Tag sie den Content durchschicken müssen. Da ist es natürlich dann auch meine Aufgabe zu schauen, dass wenn Produkte beispielsweise verschickt werden, diese Produkte bis zu dem Tag da sind, an dem sie drehen und produzieren möchten. Und dann bekomme ich den Content an Tag X zur Freigabe geschickt, den schicke ich wiederum der Kundin und die sagt ihm im besten Fall, danke, passt, kann so live gehen oder da ist ein Tippfehler oder bitte diese Szene noch rausschneiden. Da eben mein Wunsch an Briefings, ich habe es eh vorher schon gesagt, so kurz wie möglich und so lang wie nötig, mit Freiraum, aber im besten Fall so, dass der Content, der dann produziert wird, passt. Ich finde es immer gut, Freiraum zu geben. Und ein paar Regeln, ein paar Do's, ein paar Don'ts, sowas finde ich immer sinnvoll, in ein Briefing reinzuschreiben. Hier sind 3 Do's, hier sind 3 Don'ts. Ich würde nie vorschreiben, welche Kleidung sie tragen müssen, haben wir alle schon gesehen. Aber bei mir geht es meistens bei Freigabeschleifen darum, dass vielleicht ein Wording, also ein Wort falsch geschrieben ist, ein Tippfehler ist oder eine Szene eben zu lang ist. Aber im besten Fall sollte das Briefing so klar sein, dass inhaltlich am Content nichts mehr geändert werden muss. Dann geht eben der Content an dem Tag X online, das weiß das Unternehmen oder die Kundin auch, an welchem Tag das online geht. Manchmal ist es ja auch ein Co-Autor-Post, manchmal geht es nur bei der Creatorin online. Und dann beobachten wir natürlich den Post, auch Community-Management-seitig, also was kommen da für Kommentare drunter, sind da Fragen, müssen wir was rückfragen bei den Unternehmen oder ist das für die Community eh alles klar? Und dann nach einer Woche, je nachdem, Stories sind ja theoretisch noch 24 Stunden abgelaufen, aber wir machen das dann einfach in der Woche drauf, bekommt die Kundin ein Reporting mit allen Zahlen, die kann sie auch nicht sehen. Also natürlich sieht man bei einem Reel ganz oft, wie viele Kommentare es gibt und wie viele Likes, aber alle anderen Insights müssen wir der Kundin proaktiv schicken, die hat sonst keine Möglichkeit, das einzusehen. Und am Ende des Tages schreiben wir dann eben auch die Rechnung. Das heißt, wir sind wirklich quasi der komplette administrative Apparat und übernehmen quasi diese Tätigkeiten, während die Creatorin den Content selbst produziert. Ich glaube, die meiste Arbeit, so die man von außen gar nicht sieht, ist alles, was im Voraus passiert. Wenn ein Post mal fertig ist, den zu posten, und das ist ja im Social Media Management genau das gleiche wie im Influencer Marketing, das dauert gefühlt 10 Sekunden. Aber vorher sich zu überlegen, was ist die Storyline für mich als Management, auch die ganzen Verhandlungen vorher, Vertragsverhandlungen, diese ganzen Abmachungen, das ist eigentlich das, was viel Zeit in Anspruch nimmt. Wenn das einmal alles geklärt ist, der Vertrag unterschrieben ist, dann ist eigentlich, würde ich sagen, nur noch die Kür. Aber alles davor ist halt ganz viel Arbeit, die weder die Creatorin mitbekommt oder nicht in dem Ausmaß mitbekommt, was ja auch nicht ihr Job ist, aber natürlich auch von außen niemand sieht, weil alle sehen immer nur das Endergebnis, das dann am Ende des Tages auf dem Kanal auch online geht. Nochmal zum Thema Briefing, weil auch da die Frage kam, was ist ein gutes Briefing, was ist ein schlechtes Briefing? Also ich finde, es muss grundsätzlich möglich sein, ein Briefing in 4-5 Seiten maximal mit Deckblatt irgendwie, je nachdem natürlich, wie das grafisch aufbereitet ist, zusammenzufassen. Reiner Fließtext dürfen aus meiner Sicht nicht mehr als 2 Seiten sein, außer es ist ein total anspruchsvolles Produkt. Finanzprodukte haben wir manchmal, wo das ein bisschen länger ist. Wir haben mal für ein Hundefutter tatsächlich ein 27-seitiges Briefing bekommen. Das waren nicht 27 Seiten, die alle für uns relevant waren. Da waren auch Hinweise zu Ads etc. drinnen. Aber das finde ich sind alles Dinge, die gehören eigentlich raus. Das interessiert mich nicht. Das ist für die Kooperation nicht relevant gewesen. Und 27 Seiten ist schon echt heavy, vor allem für ein Hundefutter. Also nicht mal für ein technisch anspruchsvolles Produkt. Wir gestalten Briefings eben immer so, dass wir kurz noch einmal schreiben, worum es geht. Und damit meine ich nicht die Familiengeschichte und alles, wie es sich seit 100 Jahren entwickelt hat, sondern kurz und knackig die Kampagne oder das Produkt noch einmal beschreiben. dann schreibe ich immer gerne dazu das Ziel, was ist das Ziel der Kampagne oder was ist quasi der Call to Action, der Aufruf an die Community, die Aufforderung an die Community. Also beispielsweise, sie sollen das nachkaufen, sie sollen das Event besuchen, sie sollen dorthin fahren, was auch immer. Und ich finde es dann immer ganz gut, eben mit Do's und Don'ts zu arbeiten. Also zum Beispiel, bitte fordert die Community eben auf, selber vorbeizuschauen, sich die App runterzuladen, das Spiel auszuprobieren. Oder bitte darauf achten, dass der Kunde so und so platziert wird in den ersten 25 Sekunden. Bitte nicht die ersten 3 Sekunden, das ist ultra werblich und da klicken die meisten Leute auch weg. Und don't wäre für mich sowas, es darf zum Beispiel nicht kein Wirkversprechen gegeben werden, zum Beispiel bei Nahrungsergänzungsmitteln. Du darfst nicht sagen, es macht dich gesünder. Oder bei Produkten, wir hatten einmal eine Flasche, ich sage jetzt den Namen nicht, aber wer es kennt, wird es erkennen, da gibst du oben einen Drop rein und dann riechst du quasi, während du trinkst und dein Hirn glaubt dann, du trinkst etwas mit Geschmack. Und da war zum Beispiel du musst die Flasche gerade halten und nicht kippen, wie man normalerweise trinken würde, weil quasi der Strohhalm so eine Saugfunktion hat. Das wäre dann quasi ein Do oder ein Don't. Also wirklich Hinweise auch zur Handhabung des Produktes. Aber im Grunde genommen finde ich es immer gut, viel Freiraum zu geben. Und im Zweifel könnt ihr euch auch immer die Storyline vorher schicken lassen. Wenn ihr quasi Kundin seid und ihr nicht viel Erfahrung habt oder auf Nummer sicher gehen wollt oder die Creatorin nicht gut kennt, finde ich es immer legitim, sich vorab eine Storyline schicken zu lassen. Auch wenn man Erfahrung hat. Ich lasse das auch manchmal durchschicken. Weil dann weiß ich einfach, wie es aufgebaut ist. Dann kann ich vorab schon sagen, ja, bitte diese Szene ändern oder das ein bisschen anpassen oder das passt super. Und dann ist einfach im Nachgang der Aufwand oder die Feedbackschleife viel schneller erledigt oder muss im besten Fall gar nicht gefeedbackt werden, weil es eben eh passt. Ein schlechtes Briefing ist für mich auf jeden Fall etwas, was so total geskriptet ist, wo genau drin steht, was Wort für Wort gesagt werden muss, wo irgendwie steht, es muss eben das Produkt in den ersten 3 Sekunden, aber dann am besten für 700 Sekunden drinstehen. Das funktioniert einfach nicht gut, das wird nicht gut performen. Da muss ich die Astrid auch zitieren aus der Folge, die gesagt hat, man bucht halt keine Schauspielerin, sondern wirklich eine Creatorin. Und die Denise hat ja auch gesagt, Influencerinnen sind keine Litfaßsäulen und das kann ich auch nur immer und immer wieder betonen, weil wer wirklich jemanden will, der Werbebotschaften 1:1 so sagt, genauso wie man sie will und braucht, der ist besser dran, wenn er einfach ein Model bucht oder quasi ein Werbemodel. Die Person sagt dann die Inhalte genauso, wie man es will, aber eine Creatorin buche ich ja im besten Fall, weil ich ihren Content mag, weil ich die Art des Contents mag, weil ich mag, wie die mit ihrer Community spricht. Und dann was anderes drüber zu stülpen, finde ich total schwierig. Das erleben wir aber tatsächlich immer mal wieder. Gerade im Comedy-Bereich, finde ich, ist es so, dass dann die Unternehmen jemanden buchen, weil es so lustig ist und weil der Comedy-Content so gut ankommt und Humor und hahaha. Aber dann beim eigenen Unternehmen so sagen, oder bei der eigenen Kooperation, ja, aber bitte nicht zu lustig, weil wir wollen schon seriös sein. Und das geht sich dann für mich manchmal nicht aus, weil dann musst du einfach mit anderen buchen, aus meiner Sicht. Was man natürlich auch nicht sieht in unserem Arbeitsalltag, ist, wie oft wir Nein sagen. Und das ist ja auch immer sowas, was Creatorinnen oft predigen. Das, was ihr auf den Kanälen seht, sind ja alle Unternehmen oder alte Kooperationen, denen wir zugesagt haben. Dass wir aber im Hintergrund über 80% teilweise absagen, sieht ja niemand. Da habe ich auch mit der Karin in der Folge drüber gesprochen, dass einfach dieser Brandfit total wichtig ist. Ich sage nicht, dass es nicht Creatorinnen gibt, die alles annehmen, um auch die Kohle mitzunehmen. Ich bin aber trotzdem davon überzeugt, und das, finde ich, hat man eben in der Folge mit der Karin und auch in der Folge mit der Vicky gesehen, erfolgreich sind die, die wissen, welche Marke zu ihnen passen, die sich treu bleiben. Das heißt nicht, dass man sich nicht verändern kann und mal auch andere Themen mitnimmt, überhaupt nicht, sondern wenn ich mich aber verkaufe und quasi Hauptsache der Preis stimmt, bewerbe ich jedes Produkt und jede Marke und jedes Unternehmen, das wird mir meine Community irgendwann nicht mehr durchgehen lassen. Und diese Währung, Vertrauen, die meine Community in die Creatorin oder in mich hat, ist einfach so wichtig, dass ich glaube, dass es total fahrlässig ist, da die Gefahr einzugehen, dass die Leute abspringen, weil ich vielleicht mal jemanden bewerbe oder ein Unternehmen oder ein Produkt bewerben, wo dann die ganze Community sagt, uff, das hätte ich mir bei dir nicht gedacht, weil das geht sich für mich eben wertemäßig überhaupt nicht aus. Also ich glaube, dieses Nein-Sagen schützt schon langfristig die Glaubwürdigkeit der CreatorInnen. Und ich habe da auch CreatorInnen im Management, die da auch sehr, sehr hart, würde ich jetzt mal sagen, in ihrer Auswahl sind. Aber ich glaube, das hilft ihnen am Ende des Tages. Also es passiert ganz selten, dass ich irgendwie ein Veto einlege und sage, du, ich weiß, du willst mit denen arbeiten, aber würde ich nicht. Das passiert ganz selten. Das passiert manchmal, wenn ich schon Erfahrung mit dem Unternehmen oder mit der Agentur beispielsweise habe. Das ist schon mal passiert, dass ich gesagt habe, du, mit denen habe ich schon gearbeitet und die sind total mühsam. Aber grundsätzlich, glaube ich, haben wir alle einen sehr, sehr guten Wertekompass und haben auch das Glück, dass wir da mit vielen Unternehmen zusammenarbeiten dürfen, die da einfach wirklich gut zur Community und zur Brand passen. Und so eben auch dieses Vertrauen von der Community noch nie missbraucht wurde. Es wurde mir auch die Frage gestellt, was so eine meiner Lieblingskooperationen war. Und ich muss wirklich sagen, es gibt zwei Unternehmen, mit denen ich immer urgerne zusammengearbeitet habe. Das sind Lidl und Willhaben. Gibt ganz viel andere. Also wenn das jetzt jemand hört und ich den Namen nicht sage, ist es nichts Persönliches. Aber ich finde, das waren immer beides Kundinnen, die so viel Freiraum gelassen haben und so viel Vertrauen entgegengebracht haben. Und da ist der Content immer lustig gewesen. Die haben verstanden, dass sie den Content so aufbauen müssen, wie der Content der Creatorin ist und sich da einfach auch auf die Expertise der Creatorin verlassen müssen. Und das waren dann eigentlich immer angenehme und sehr erfolgreiche Kooperationen. Also das waren für mich immer so Best-Practice-Beispiele, die einfach verstanden haben, hey, es bringt nichts, wenn wir euch genau vorgeben, wie was passieren muss, sondern wenn ihr eben auch mit Storyline vorab, das ist ja auch oft, das ist ja auch total fein, wenn ihr aber sagt einfach, wie der Content ausschauen soll, damit er funktioniert und wir vertrauen euch da und wir wollen mit euch arbeiten, weil wir eben wirklich mögen, wie ihr in eurer Community, wie ihr mit eurer Community umgeht und welchen Content ihr macht. Und das wollen wir am Ende des Tages auch buchen. Eine Frage, die auch weiß, was nervt mich und was liebe ich? Also ich glaube, was ich liebe, ist, dass kein Tag so richtig ist wie der andere, dass ich so viele unterschiedliche Menschen und auch Unternehmen kennenlerne. Ich habe in diesem Job so viele Unternehmen kennengelernt, die ich so vielleicht erst viel später oder gar nicht kennengelernt hätte, weil sie vielleicht nicht unmittelbar Produkte sind, die ich gebraucht hätte oder weil sie halt gerade ganz neu sind und dann eben gleich mit Influencer-Marketing versuchen, ein bisschen Reichweite zu generieren. Das ist einfach wirklich, wirklich cool, da so einen Einblick zu bekommen und halt auch die Menschen, die dahinter stehen. Also ich arbeite einfach gerne mit den Menschen zusammen, mit denen ich arbeite. Ich glaube, sonst macht einen die Selbstständigkeit auch irgendwann ein bisschen mürbe. Und es macht einfach Spaß und natürlich die Dinge, die ich halt auch manchmal erleben darf. Also ich war gestern mit der Astrid bei einem Event, wo wir auf der Alten Donau Boot fahren waren und Chips von der Marke gegessen haben quasi. Und wir sind dann eh so da gesessen und haben uns gedacht, manchmal ist es eigentlich schon ein cooles Leben. Was für ein Leben haben wir, dass wir solche Sachen erleben dürfen, dass das einfach Teil unserer Arbeit ist. Und die Astrid war davor am roten Teppich bei dem Austrian Climate Summit mit Arnold Schwarzenegger und Kamala Harris. Das sind einfach schon coole Dinge, die passieren. Oder wenn man mal wohin reist, Marken, die irrsinnig coole Events machen. Das ist einfach schon ein total abwechslungsreicher Job. Und ich glaube, der bringt ganz viele Privilegien mit sich, denen man sich auch bewusst sein muss. Und mir ist auch ganz klar, dass das kein systemrelevanter Job ist. Aber er macht einfach total viel Spaß. Und ich habe so coole Leute dadurch kennengelernt und einfach schon so viel erleben dürfen. Und das ist, finde ich, echt ein absolutes Privileg dieses Jobs. Was mich nervt, ist, dass oft Entscheidungen für eine Branche getroffen werden von Leuten, die keine Ahnung vom Arbeitsalltag haben. Also gerade so etwas, das jetzt diskutiert wird und je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, ist es dann vielleicht schon rechtskräftig oder eh hinfällig. In Deutschland gab es ein Urteil, das eben zum heutigen Zeitpunkt noch nicht rechtskräftig ist, dass Reels und Bilder oder Werbung schon im Titelbild gekennzeichnet werden müssen. Bedeutet, wenn ich auf euer Profil gehe, muss im Vorschaubild für mich schon erkennbar sein, dass es Werbung ist. Und das hakt für mich halt an so vielen Ecken und Enden. Erstens, Reels funktionieren im Normalfall nicht über euer eigenes Profil, sondern über den Explorer, den normalen Feed. Das heißt, ich sehe nie ein Anzeigebild, sondern es fängt ja immer gleich das Video an. A. B. Rückwirkend geht das nicht mehr. Das heißt, rückwirkend müsste ich aber theoretisch alles löschen, außer bei, also bei Reels kann ich das Titelbild austauschen, aber bei normalen Feedposts oder Karussells kann ich das nicht. Das heißt, ich müsste aber alles löschen, habe aber teilweise Verträge, wo drin steht, der Content muss ein Jahr online sein. Und ich finde das so schade, ich weiß, Influencer Marketing ist eine neue Branche, aber ich habe das Gefühl, da ist irgendwie so viel Unwissen da und dann hauen die Leute irgendwelche Gesetzesvorschläge oder Regeln raus. Und in anderen Branchen, wie zum Beispiel also im Fernsehen, Radio, Print, gelten diese Regeln grundsätzlich seit Jahren schon, weil das Medienschutzgesetz gibt es ja nicht erst seit vorgestern. Und es wird ja mit dem Influencer-Marketing gerade so hochstilisiert, ohne dass wirklich jemand Entscheidungen trifft, der weiß, wie der Alltag quasi funktioniert. Vielleicht ist es jetzt eine blöde Aussage, aber ich weiß, bei Story sagt man ja zum Beispiel, dass jede Slide gekennzeichnet werden muss und das finde ich auch in Ordnung. Aber einer der Gründe ist, weil man quasi der Community nicht zumuten kann, wenn sie irgendwie dazwischen einsteigen, dass sie erkennen, dass es Werbung ist. Bei Radiowerbung oder bei Fernsehwerbung steht aber auch nicht die ganze Zeit Produktplatzierung und da kann ich der Community ja auch zutrauen, dass die checken, dass es Werbung ist. Oder in Filmen, wo, weiß nicht, die Cola-Dose die ganze Zeit gezeigt wird, das ist ja auch eine Form von Werbung, da wäre mir zumindest noch nie aufgefallen, dass da steht irgendwas mit Product Placements. Also es gibt einfach unterschiedliche Maßstäbe und das finde ich einfach manchmal schade und das nervt mich, weil gefühlt jedes Mal, wenn man das Gefühl hat, jetzt hat man es verstanden, kommt wieder irgendwas Neues um die Ecke und es ist dann, what else is new? Und natürlich der Algorithmus, auf den wir auch alle keinen Einfluss haben und es bringt auch per se gar nichts, sich über den aufzuregen, aber ich verstehe den Frust der Creatorinnen oder auch von Unternehmen, die sagen, hey, wir stecken einfach so viel Zeit und so viel Arbeit in unsere Kanäle, wir wollen, dass der Content gut ankommt und jedes Mal, wenn wir das Gefühl haben, wir haben irgendwie verstanden, wie er funktioniert und haben wieder ein bisschen bessere Zahlen, kommt Instagram und sagt so, nice try, jetzt machen wir wieder alles anders. Es ist eh, wie es ist und man braucht sich jetzt auch nicht aufregen, weil, again, wir haben es uns alle ausgesucht und es ist, wie es ist, aber manchmal darf man, glaube ich, trotzdem ein bisschen ranten. Dann kam eine Frage aus der Community, wie man eigentlich zu einem Management kommt. Und ich glaube, am Anfang sollte man sich überlegen, warum will ich überhaupt ein Management? Weil ich sehe das so, mein Job als Management ist es nicht, den Kalender voll zu machen und das Konto voll zu füllen. Wir fragen proaktiv an, aber es ist für mich trotzdem, ich bin keine klassische Salesperson, sondern es ist eine Zusammenarbeit miteinander, wo wir die Anfragen, die reinkommen, bearbeite ich und natürlich frage ich auch neue Unternehmen an, aber es ist kein Hard-Selling-Job, ein Management aus meiner Sicht. Und deswegen ist immer die Frage, was möchtest du mit deinem Management erreichen? Hast du das Gefühl, es gibt zu wenig Anfragen und du willst einfach quasi mehr Anfragen und mehr Kooperationen und hoffst halt, dass ein Management das quasi alles macht? Dann ist das fein. Ich finde es immer nur schwierig, weil wir ja trotzdem als Management keine Handhabe über deinen Content haben. Und dann müsste das, finde ich, aus meiner Sicht so sein, dass ich aber dann auch sagen kann, hey, du musst so viel Content produzieren, so oft posten, so eine Community haben, so ein Engagement etc., damit man das halt auch irgendwie rechtfertigen kann. Aber natürlich verstehe ich, dass es oft sinnvoller ist, ein Management zu haben, weil die halt bessere Kontakte haben, weil das oft als professioneller wahrgenommen wird, wenn das Management für einen spricht, als wenn die Creatorin für sich selber spricht. Und die Erfahrung, die ich eigentlich am meisten gemacht habe, die einen sagen natürlich, es ist für sie einfach eine Hilfe, eine administrative Unterstützung, dass sie sich um diese Sachen nicht mehr kümmern müssen, aber auch so ein bisschen eine Schranke einzuziehen, weil zumindest viele Leute, die ich kenne, und damit kann ich selber ja auch ein bisschen relaten, es ist schon so ein bisschen eine Wertsache im Sinne von, wenn da Absagen kommen, nehme ich das vielleicht ein bisschen persönlich. Für sich selber kann man nicht so gut verhandeln wie für jemanden anderen und da hilft ein Management. Also für mich ist immer die Frage, warum willst du ein Management, was bringt dir ein Management oder was ist deine Hoffnung auch in ein Management? Und Kontakt entsteht am Ende des Tages durch Sichtbarkeit, durch Netzwerk, durch Empfehlungen. Es gibt in Österreich einige Managements, aber jetzt auch nicht 100.000. Also die zu identifizieren, die es bei uns gibt, ist, glaube ich, grundsätzlich relativ leicht, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Und ich würde mich halt einfach mal melden und mich vorstellen und ihm sagen, warum ich ein Management suche, was meine Erwartungshaltung an ein Management ist, was ich mir erhoffe und wünsche. Und dann ist es natürlich dem Management überlassen, haben die Kapazitäten, sind die vielleicht spezialisiert auf eine Branche, haben die einfach nur Creatorinnen ab einer gewissen Größe. Auch das ist legitim, weil ich sage jetzt mal zwischen 20% und 25%, würde ich sagen, ist so Branchenstandard, was an Provision genommen wird. Wenn jetzt eine Creatorin 500 Euro im Monat macht, kann man sich natürlich ausrechnen, was das Management dann davon abbekommt. Und auch wenn sich das natürlich steigern kann, ist trotzdem der Arbeitsaufwand manchmal für ein Management vielleicht nicht, steht nicht dafür. Das klingt jetzt zu hart, aber am Ende des Tages muss man das auch ein bisschen unternehmerisch sehen. Wenn ich aber mit einem Management in Kontakt bin oder mit Managements in Kontakt bin, würde ich nicht nur darauf schauen, was sie einem quasi versprechen zahlenmäßig, sondern schon habe ich das Gefühl, dass die Werte, die Verlässlichkeit, die Positionierung des Managements zu mir passt. Aber das geht halt auch in die andere Richtung. Also ich glaube, auch das schauen sich Managements an, ob das eben zu ihnen passt. Aber ich glaube, dieser Mythos, sobald ich ein Management habe, dann quasi bin ich ausverkauft und habe 1000 Kooperationen, davon muss man sich ein bisschen lösen, weil ich finde, es ist schon eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, weil das eine, also natürlich funktioniert das eine oder das andere in beide Richtungen, aber es haben ja beide das beste Interesse daran, dass man gemeinsam wächst, dass eben gemeinsam gute Kooperationen entstehen, natürlich auch mehr Kooperationen, aber ich finde es einfach schade, wenn quasi der Wunsch eindeutig wäre, ich habe zu wenig Kontakte und es kommen zu wenig Anfragen rein und das Management ist quasi dann die Lösung für all diese Probleme in einem. Aber wenn ihr jetzt wirklich ein Management wollt, dann würde ich einerseits natürlich immer an eurem Kanal arbeiten und schauen, dass ihr da einfach den aufbaut und eine gute Community aufbaut und dann würde ich mich einfach proaktiv bei Managements melden. Ich kenne auch Managements, die kleinere Influencerinnen unter Vertrag haben. Ich kenne Managements, die spezialisiert sind auf die Food-Branche. Also es gibt, glaube ich, für alles ein Management. Man muss halt nur das finden, das zu einem passt. Dann meine Frage, wie eigentlich der Kontakt entsteht, auch bei Agenturen und PR-Samples. Wie kommt man auf Verteiler? Wie wird man auf Events eingeladen? Ich rate immer allen, sich einfach tatsächlich proaktiv bei den Agenturen zu melden. Ich schätze es immer sehr, wenn jemand quasi, egal ob er gerade anfängt, mit seinem Creator da sein oder schon ein bisschen länger da ist, aber vielleicht noch nicht so etabliert ist oder einfach der Kontakt bisher noch nicht da war, sich einfach mal bei den Agenturen zu melden und sich vorzustellen und zu sagen, hey, ich freue mich, wenn es einen Press-Day gibt oder wenn es ein Event gibt, wenn es eine Kooperation gibt, wenn ihr an mich denkt, hier sind meine Insights, hier ist mein Media-Kit und dann aber auch manchmal schon einfach erscheinen. Also ich habe das schon auch erlebt, dass Influencerinnen gerne überall dabei waren, aber dann überall absagen oder zusagen und dann eine halbe Stunde vorher absagen. Und ich weiß auch, dass es dann Agenturen gibt, die sagen, Person XY laden wir nicht mehr ein, weil wenn wir jetzt 5-mal eingeladen haben und die hat 5-mal eine halbe Stunde vorher abgesagt, laden wir sie nicht mehr ein. Und das finde ich auch legitim. Also als ich mich selbstständig gemacht habe, war ich auch total auf total vielen Events. Und ja, manche sind mühsam, aber manchmal ist das schon auch einfach ein Sprungbrett. Und ich glaube, da darf man sich auch nicht dafür zu schade sein. Das ist für mich auch nicht dieses typische Klinkenputzen, sondern das ist für mich einfach ein Netzwerken, sich kennenlernen, mal unter Anführungszeichen vorständig werden und einfach zu sagen, hey, hier bin ich, dann hat man ein Gesicht dazu, dann erkennt man sich persönlich und dann ist auch eine Folgekooperation, glaube ich, einfach sehr viel wahrscheinlicher. Ich höre aber trotzdem manchmal die Gegenseite. Naja, es gibt manche Creatorinnen, die einfach immer und überall sind. Ja, da sind wir wieder im Thema Brandfit. Ich brauche nicht auf jedes Event gehen, wenn ich das Gefühl habe, mit der Marke mag ich überhaupt nicht zusammenarbeiten. Aber natürlich hilft es einfach, mit der Agentur immer mal wieder Kontakt zu haben, also mit der PR-Agentur beispielsweise.
Eine andere Frage war, was so die größten Herausforderungen als Management für mich sind. Ich glaube, das eine sind Herausforderungen, die wir als Selbstständige alle haben. Also, dass es keinen geregelten 9-to-5 gibt, dass das Einkommen nicht komplett geregelt ist. Das ist für mich aber kein Management-Phänomen, sondern einfach eins der Selbstständigkeit. Aber ich glaube, was so die größte Herausforderung ist, ich stehe halt einerseits zwischen zwei, unter Anführungszeichen, Welten. Also ich bin ja quasi der Sprache für die Creatorinnen, aber ich möchte natürlich auch, dass die Unternehmen happy sind. Also ich bin so die, die versucht, alle Seiten glücklich zu stellen oder alle Seiten gut zu vertreten. Auch natürlich, wenn ich im Management mich ein bisschen mehr auf der Creatorinnen-Seite sehe, mit denen arbeite ich ja direkt zusammen. Und ich bin halt, ich habe jetzt schon mehrmals gesagt, ich bin quasi der administrative Apparat, aber es ist schon ganz viel auch zwischenmenschliche Beziehungspflege. Also ich glaube, ich bin ganz oft die Person, die angerufen wird, wenn was Gutes passiert, wenn eine coole Anfrage reinkam, wenn irgendein Deal zustande gekommen ist, wenn ein cooles Event geplant ist, wenn ein Reel viral ging. Aber auch die Person, wenn die Creatorinnen das Gefühl haben, der Algorithmus ist schon wieder gegen sie. Das funktioniert alles nicht so, wenn sie sich nicht sicher sind, ob ihr Content gut ankommt, wenn sie andere Unsicherheiten plagen, wenn man sich dann doch mal wieder vergleicht, weil auch wir arbeiten alle in der Branche und haben ein Bewusstsein, wie Social Media funktioniert, und trotzdem sind wir nicht gefeit davor, dass wir uns manchmal vergleichen. Und ich glaube, auch da bin ich einfach manchmal dann die, ich sage jetzt mal, Schulter zum Ausweinen, und das sehe ich auch als Job, dass ich schon noch quasi diesen zwischenmenschlichen Part abdecke. Dann wurde ich so gefragt, ob ich so ein paar Anekdoten habe aus den letzten Jahren, und es sind ein paar, aber eine Sache, die mir sehr gut in Erinnerung geblieben ist und eine Sache, über die ich heute noch immer so lachen muss. Ich weiß nicht, ob die Jules die Folge hört. Wir hatten eine Kooperation mit einem Unternehmen und sie hat eine Story gepostet und musste in der Story einen Link posten. Ich oute dich jetzt, Jules. Wer sich noch erinnern kann aus der Community, weiß, wie lustig wir das fanden. Sie hat diese Story gepostet, die war auch vorher freigegeben, hat alles gepasst, und die Story geht online mit dem Link zu dem Produkt oder zu dem Onlineshop. Und dann schreibt ihr eine Followerin und sagt so: Du, Jules, ich habe jetzt echt schon dreimal auf diesen Link geklickt, aber ich komme immer nur zu seinem Thirst Trap Reel von Pedro Pascal. Oder die Kundin hat das geschickt, und ich schicke das der Jules. Ich war gerade im Fitnessstudio und habe das gelesen, habe vom Gerät runter müssen, weil ich wirklich Tränen gelacht habe, weil das war wirklich so ein Reel von Pedro Pascal. Wer ihn nicht kennt, bitte googeln, ein Schauspieler, der wirklich so mega lasziv in die Kamera schaut, und sie hat einfach diesen Link hinterlegt, weil sie, vielleicht kennt ihr es, wenn ihr mit Apple-Produkten arbeitet, wenn ihr was am Computer kopiert, kopiert es oft auch in eine Zwischenablage am Handy. Und das hat bei ihr nicht funktioniert, und es war quasi noch dieses Reel gespeichert, und sie hat es dann einfach nicht nochmal kontrolliert. Und alle sind einfach auf dieses Pedro Pascal Reel gekommen, von diesem Thirst Trap, wie er da in die Kamera flirtet. Die Kundin fand das total, zum Glück total lustig, und wir haben das natürlich kompensiert und haben das auch noch einmal aufgenommen. Und im Endeffekt hat das sogar total gut funktioniert, weil eben dieser unabsichtliche Fehler drin war, den aber alle total lustig fanden. Oder wir hatten einmal eine Kooperation mit einer Influencerin. Das Produkt hat, ich sage das jetzt einfach, Pro Natura, Pro Nutra geheißen, so. Und sie hat ein ganzes Video gedreht und hat immer Pro Natura gesagt. Und natürlich müssen wir sowas dann neu aufnehmen, weil da ist einfach der komplette Markenname falsch gesagt. Aber sie hat das komplett konsequent durch das ganze Video falsch gesagt. Da mussten wir dann auch einfach lachen, weil sowas kann einfach passieren. Und ich denke, mir soll uns nie was Schlimmeres passieren. Aber wir hatten natürlich auch schon die Fälle, wo Kooperationen mittendrin abgebrochen wurden, weil wir einfach mit den Unternehmen überhaupt nicht mehr zusammengekommen sind, weil die Erwartungshaltung von beiden Seiten offensichtlich eine ganz andere war. Wir hatten das erst letztes Jahr mit der Astrid, darüber hat sie auch kurz in unserem Podcast gesprochen, in unserer Folge. Ein Unternehmen, die sie quasi eigentlich wegen ihren Inhalten angefragt hat und wie sie die Art und Weise, wie sie die Inhalte aufbereitet. Und dann ist es immer werblicher geworden, dann ging es nur noch darum, die neuesten Produkte zu bewerben und überhaupt nicht mehr das große Ganze dahinter. Und da haben wir dann tatsächlich irgendwann die Reißleine gezogen, weil wir gesagt haben, das funktioniert für uns nicht mehr und das ist einfach viel zu werblich, das wird nicht funktionieren, und wir glauben auch einfach nicht, dass die Community damit happy ist, und wir sind es erst recht nicht. Also das ist natürlich auch schon passiert. Oder mit der Luise kann ich mich einmal erinnern, die hat es war eine Art Lockenstab, und sie hat dann auch das ganze Video falsch verwendet, weil einfach keine ordentliche Bedienungsanleitung dabei war, und dann haben wir das der Kundin geschickt und hat sie angerufen und gesagt, das Video ist super geworden, aber man verwendet den Lockenstab einfach überhaupt nicht so. Also solche Sachen sind, glaube ich, über die letzten 12 Jahre ein paar Mal passiert, aber zum Glück nie irgendwas, was total schief gegangen ist. Also wir hatten, glaube ich, in der Vergangenheit einfach oft sehr, sehr gute und sehr nette KooperationspartnerInnen. Dann wurde ich gebeten, so einen kleinen Blick in die Glaskugel zu werfen, wo Influencer-Marketing hingeht. Ich habe schon gesagt, in Österreich sind wir nicht gern die Ersten. Also es gibt jetzt noch Unternehmen, die gerade anfangen mit Influencer-Marketing. Ich habe auch eine Studie gefunden, wo steht, dass 25% der digitalen Marketing-Budgets in Influencer-Kampagnen fließen. Ich könnte mir vorstellen, dass das in Österreich noch ein bisschen weniger ist, aber ich hoffe, dass wir da auch irgendwann hinkommen. Aber Fakt ist, dass dieser Markt einfach bis 2033 über $1 Billion wert sein soll. Und das, glaube ich, wäre vor 12 Jahren nicht denkbar gewesen. Also wir sehen schon, es ist gekommen, um zu bleiben. Es ist nicht so wie das Internet, das sich ja nicht durchsetzt. Es ist kein Hype. Ich glaube schon, dass sich Influencer-Marketing verändern wird. Ich sehe es jetzt immer mehr, dass beispielsweise diese Nano-Influencerinnen immer relevanter werden, weil die oft viel höhere Engagement-Rates haben, ganz starke Communities haben, die ganzen Kanäle noch nicht so werblich sind. Also es gibt auch eine Statistik, die besagt, dass Nano-Influencerinnen, also unter 5000 FollowerInnen, bei 58% der Marken gefragt sind, weil sie eben so eine loyale Community haben und oft eben diese hohe Reichweite schlagen. Und die Bettina von Waterdrop hat ja damals gesagt, und ich unterschreibe das so, dass FollowerInnen per se einfach nicht mehr die wichtigste Kennzahl sind. Das hat lange so funktioniert, aber mittlerweile geht es einfach so viel drum um Engagement Rate, also wie hoch ist die Rate der Personen und der Interaktionen aus meiner Community und nicht die reine Followerzahl. Was ich auch ganz stark sehe, ist das Thema Community, also Ganzes, dass Creatorinnen, ich finde da ist auch die Karin so ein gutes Beispiel oder jetzt auch die Sabrina, Runclubs haben, wo sie wirklich mit der Community Offline-Erlebnisse schaffen und diese Bindung halt dann nochmal stärken. Und das ist ja für Marken in Wahrheit auch total spannend, weil die sich da auch dann raufsetzen können. Die Karin hat zum Beispiel jeden Dienstag einen Runclub und die gibt's immer mal wieder mit Chibo, mit DM, mit verschiedenen KooperationspartnerInnen. Und ich glaube, das ist ein total starkes Tool, um die Communities eben zu binden, näher an die Leute ranzukommen und wirklich Erlebnisse zu kreieren, die dann zu Erinnerungen werden. Ich werde auch immer wieder gefragt, ob ich das Gefühl habe, dass es quasi die Spitze des Zenits, der Höhepunkt, erreicht wurde. Also ich glaube, gerade in Österreich haben wir da eben noch ganz viel Luft nach oben, weil viele Formate eben erst jetzt beginnen. Viele Unternehmen sind noch nicht auf TikTok, buchen deswegen auch nicht auf TikTok, obwohl ich nicht finde, dass man als Unternehmen selbst auf TikTok sein muss, um Creatorinnen auf TikTok zu buchen. Aber ich habe das Gefühl, da braucht es einfach bei uns noch einmal ein bisschen länger, wo wir eh schon nicht die schnellsten sind. Aber das ist auf jeden Fall so eine Beobachtung, die ich mache. Und ich habe das Gefühl, dass viele Creatorinnen fast ein bisschen mehr so zu Medienunternehmen werden. Viele haben neben dem Content, den sie eh produzieren, eigene Produkte, eigene Lizenzierungen, eigene Events, Online-Produkte, Offline-Produkte, ganz große Markenpartnerschaften, Kollektionen für Unternehmen. Also Marken kaufen eigentlich nicht mehr nur so diese einzelne Erwähnung unter Anführungszeichen in einer Story oder einem Reel, sondern sie gehen oft so eine Partnerschaft mit einem ganzen Business ein, wo ja wirklich oft Mitarbeiterinnen mittlerweile im Hintergrund steht, wo halt man halt ganz viel Marke und ganz viel Reputation auch mit einkauft und eben wieder dieses Vertrauen in die Community. Ich glaube, das ist wirklich so ein Wort, das uns wahrscheinlich immer noch in ein paar Jahren begleiten wird. Also Vertrauen ist einfach eine total wichtige Währung. Und ist für mich auch eigentlich noch immer die wichtigste Währung. Gerade wenn man so ein bisschen an die ganzen KI-Geschichten denkt. Es gibt KI-CreatorInnen und die haben auch teilweise arge Reichweiten. Aber grundsätzlich KI, die Nutzung von KI beschleunigt halt natürlich die Content-Produktion massiv und stellt damit ein bisschen die Authentizität auf Probe. Und wenn man sich die Folge mit der Lisa Sanz anhört, die ja auch darüber spricht, dass die KI aber auch immer nur so gut oder aktuell noch so gut ist, wie quasi die Person, die promptet. Das mag sich in ein paar Jahren ändern und ich kann auch keinen Ausblick darauf geben, wie die KI funktioniert, weil ich auch da einfach selber ein zu großes Nackerbazi bin. Ich arbeite zwar eigentlich täglich mit der KI, aber sicher nur total an der Oberfläche. Aber ich glaube, diese echte menschliche Verbindung ist was sich einfach noch nicht aktuell nicht faken lässt. Und ich würde deswegen die KI eher noch immer als Chance sehen, als Unterstützung für Dinge und aber nicht als Gefahr direkt für die Creator Economy. Noch nicht. Vielleicht sage ich das in einer anderen Solo-Folge in einem Jahr noch ganz anders und revidiere das total. Und was nicht jetzt per se neu ist, aber was finde ich immer wichtiger wird, ist das Thema Storytelling. Weil Engagement Rates, die Aufmerksamkeitsspannen sinken überall und ich glaube, dass dieser Wachstum halt nicht durch Trendjagen oder durch Viralität kommt, sondern eigentlich durch gutes Storytelling. Also wir müssen eigentlich so ein bisschen mehr in Narrativen denken als in einem Post. Und ich glaube, dass es auch an Unternehmen so ein Appell eben wieder die Creatorinnen mit einzubeziehen, wie sie Content gut umsetzen können, wie sie Produkte einbinden können, weil wie Geschichten erzählt werden, ist einfach irrsinnig wichtig, um die Leute am Ball zu haben und um am Ende des Tages natürlich zu verkaufen. Es sind alle gewinnorientiert, das wäre jetzt gelogen, wenn nicht. Aber einfach dieses Plumpe, wie vor ein paar Jahren, ich halte meinen Lippenstift in die Kamera, funktioniert eh schon lange nicht mehr. Aber ich finde, dass Storytelling einfach grundsätzlich immer wichtiger wird und für Creatorinnen auch über alle Content-Pieces hinweg. Also nicht nur über die bezahlten Kooperationen und Partnerschaften. Und ich glaube, dass wir uns noch auf ein paar Regulatorien gefasst machen müssen, also gerade so Geschichten wie Kennzeichnungspflichten, dass eben Titelbilder schon das Wort Anzeige oder Werbung enthalten müssen, wie gekennzeichnet werden muss. Kann ich auch noch einmal auf die Folge mit der Eva Hammertinger und mit der Paula Timofte verweisen, wo es einmal um Rechte, um die RTR, um Musikrechte ging und bei der Paula ganz viel auch um das Thema Steuern. Ich glaube, das wird auch immer wichtiger. Ich glaube, im Finanzamt, wir haben zwar in Österreich so ein bisschen das Klischee, dass das Finanzamt sehr veraltet ist, aber da kommen auch junge Leute nach und die wissen auch, wie Influencer-Marketing funktioniert. und immer nur zu sagen, na, die anderen versteuern es auch nicht oder die anderen kennzeichnen auch nicht, wird uns halt irgendwann nicht mehr schützen. Also ich glaube, dass da einfach noch ganz viel auf uns zukommt, grundsätzlich auch mit sämtlichen Gesetzen um das Internet, also quasi auch wie Konsumentinnen und UserInnen geschützt werden. Und ich glaube, da gilt es auch ganz viel, sich selbst in die Eigenverantwortung zu nehmen und nicht zu sagen, naja, ich warte mal, bis ich eine Abmahnung bekomme, sondern sich auch immer wieder zu informieren, was sich denn eigentlich gerade gesetzlich tut. Also ich glaube, wenn ich das so zusammenfasse, die Branche ist schon sehr lang professionell und sehr lang ehrlich, aber ich glaube, dass trotzdem die Währung Vertrauen wichtig ist und wichtig bleiben wird, dass CreatorInnen, die auf den Brandfit mit Unternehmen schauen, die sind, die langfristig erfolgreich sind, die das Vertrauen zu ihrer Community wirklich schätzen und nicht die Gefahr eingehen, das irgendwie zu missbrauchen, unter Anführungszeichen, dass die Unternehmen, die den CreatorInnen am meisten Freiraum lassen, auch die coolsten und erfolgreichsten Content-Pieces und Kooperationen hervorbringen. Und ich habe eigentlich gar nicht so sehr einen Wunsch an die Branche per se, sondern mehr an die Gesellschaft, dass Influencer-Marketing schon als ernster Job gesehen wird. Ich habe eh vorher gesagt, nein, er ist nicht systemrelevant, aber so viele andere Jobs sind es auch nicht. Und vielleicht liegt es ein bisschen auch daran, dass Influencer-Marketing ein Job ist, der mehrheitlich von Frauen ausgeübt wird, die alle gut Kohle machen, aber vielleicht ist es auch nur ein bisschen mein Hot-Take. Aber grundsätzlich glaube ich, dass wir alle dem ein bisschen offener gegenüber sein sollten und das nicht als Influencer so eine Krankheit und keinen Job titulieren sollten, weil der Witz war einfach vor 12 Jahren schon nicht lustig. Und es ist tatsächlich einfach eine ernstzunehmende Branche und ein ernstzunehmendes Marketing-Tool, wenn man es richtig macht und kann Unternehmen einfach total viel bringen. So, das war's mit der ersten Solo-Folge. War so ein bisschen wie das Pflaster abreißen. So schlimm war es dann gar nicht. Ich hoffe, es hat euch auch interessiert und euch auch gefallen. Vielleicht machen wir sowas ja irgendwann mal wieder das nächste. Die nächsten Folgen sind dann wieder mit Gästen. Aber ich freue mich, dass ihr zugehört habt und freue mich aufs nächste Mal. Ciao, ciao.